Genau. Danke, Gonne, für deine Einleitung. Ich möchte euch zum Einstieg gerne ein kurzes Gedankenexperiment machen. Und zwar, wenn ihr mal an das Unternehmen denkt, wo ihr angestellt sind oder vielleicht angestellt gewesen sind oder die Firma, die ihr möglicherweise leitet. Was würdet ihr sagen, was ist das Kernanliegen von dieser Firma? Um welche Frage dreht sich es im Arbeitsalltag? Wie zeigt sich der Erfolg des Unternehmens? Oder wir könnten auch sagen, was ist die Mission von diesem Unternehmen? Vielleicht ist das ein bisschen vermessen, wenn ich Gott als Unternehmer bezeichne. Aber auch in Gottes Unternehmen steht eine Frage, wie wir schon gehört haben, im Zentrum. Die Frage, wer ist Jesus? Das Kernanliegen des Evangeliums ist es, genau diese Frage zu klären. Und wir begegnen ganz vielen Menschen, die diese Frage auch beschäftigt hat. Zum Beispiel können wir an Zöllner Zachäus denken. Er klettert auf einen Baum auf, wie wir im Lukas 19 lesen, um zu sehen, wer Jesus wäre. Oder der Apostel Johannes deklariert auch ganz klar, warum er sein Evangelium hat geschrieben. Nämlich Johannes 20, 31, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist. Und genau dieser Glaube an den Mensch gewordenen Gottessohn ist bis heute das zentrale Kennzeichen von Christen weltweit. Im 1. Johannes 5, 1 lesen wir, wer glaubt, dass Jesus Christus ist, ist aus Gott geboren. Wer also ist der Jesus? Wir haben am 9. Dezember bei meiner letzten Predigt genau uns mit dem beschäftigt, weil Jesus die Frage, wer er ist oder für wen ihn die Leute halten, seinen Jüngern hat gestellt, dort in Caesarea Philippi. Das ist kurz vor seinem Aufbruch nach Jerusalem gsi. Und wir haben dann das Bekenntnis von Petrus kennengelernt. Ich lese, damit wir wieder ein bisschen in diesen Kontext hineinkommen und uns wiederfinden in dieser Geschichte. Nochmal der Bibeltext aus Matthäus 16, 13 bis 16. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach: Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen: Einige sagen, du seiest Johannes der Täufer, andere, du seiest Elia, wieder andere, du seiest Jeremia oder einer der Propheten. Er sprach zu ihnen: Und ihr? Für wen haltet ihr mich? Oder wer sagt denn ihr, dass ich sei? Und dann die Antwort von Simon Petrus: Du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Für die Menschen, das wird aus dem Text sichtbar, ist Jesus einer unter vielen. Er ist gut, aber nicht der Beste. Er ist gross, aber nicht der Grösste. Ein Prophet, definitiv, aber nicht der Prophet. Es steht außer Zweifel, dass Jesus die Menschen fasziniert. Aber er passt nicht in die Vorstellungen, die sie haben vom erwarteten Messias. Und das Bekenntnis von Petrus erzeugt hier einen Kontrast. Im Gegensatz zu dieser öffentlichen Meinung nämlich bezeugt Petrus, sozusagen als Sprecher der Jüngerschar, Jesus als Messias. Er nennt ihn den Gesalbte, den versprochenen Retter, Sohn vom lebendigen Gott. Und das Wort lebendig ist in diesem Kontext noch wichtig, das ist ganz wesentlich, weil die Lebendigkeit vom einen wahren Gott ein scharfer Kontrast zum römischen Kaiserkult und zu den toten Götzen bildet, die in Caesarea Philippi, also genau in dieser Region dort, verehrt worden sind. Ich habe das letzte Mal gesagt, dass die leidenschaftliche Antwort von Petrus Jesus vielleicht ein bisschen entlastet hat. Sie macht nämlich deutlich, dass seine Bemühungen nicht vergeblich waren und dass die 3 Jahre Weggemeinschaft Spuren in den Herzen der Jünger hat hinterlassen. Die Die Mission von Jesus, könnte man also sagen, ist erfüllt. Die Jünger haben in ihm den Vater erkannt. Sie haben das erkannt, was Paulus später in seinem Brief an Kolosser in die folgenden Worte fasst. Kolosser 2, 9 bis 10. Denn in Christus lebt die Fülle Gottes in menschlicher Gestalt. Und auch ihr, seine Nachfolger, seid durch eure Einheit mit Christus damit erfüllt. Er ist Herr über alle Herrscher und alle Mächte. Jesus freut sich über die Antwort von Petrus. Sie ist ein Bekenntnis von existenzieller Tragweite. Zugleich macht Jesus aber auch etwas deutlich, nämlich, dass Petrus sich auf diese Erkenntnis ja nicht einbilden soll. Jesus betont, dass der Vater allein den Zugang zum Sohn schenkt. Es ist Gottes Offenbarung, die die Menschen sehend macht, nicht irgendeine fromme Leistung. Und das ist wie eine Lektion himmlisch für Anfänger. Eine Lektion, die für die Menschen damals wichtig war, aber auch ganz fest für uns heute Bedeutung hat. Der Matthäus überliefert uns dann, wie das Bekenntnis von Petrus bei Jesus ankommt und wie er darauf reagiert. Und mit dieser Antwort von Jesus, mit dem Schlüsselmoment, wenn wir uns in der heutigen Predigt jetzt ein bisschen näher beschäftigen. Und ich lese zu dem Zweck die folgenden Verse, die nächsten drei. Selig bist du, Simon, Sohn des Johannes, sagt Jesus. Denn diese Erkenntnis hast du nicht aus dir selbst. Mein Vater im Himmel hat sie dir gegeben. Darum sage ich dir, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Nicht einmal die Macht des Todes wird sie vernichten können. Ich werde dir die Schlüssel zu Gottes neuer Welt geben. Was du auf Erden binden wirst, wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, wird auch im Himmel gelöst sein. Die Rede, die Jesus da hautet, fängt an mit dem Wort «Und ich sage dir». Auf das Petrus-Bekenntnis zu Jesus folgt jetzt das Jesus-Bekenntnis zu Petrus. Da zeigt sich ein Prinzip, das auch in Matthäus 10, 32 beschrieben wird. Jesus verspricht dort, wer sich auf der Erde öffentlich zu mir bekennt, den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. In der Antwort, die Jesus gibt, stecken nicht weniger als drei Verheißungen. Verheißungen, die sich, wie wir noch werden sehen, alle im Verlauf der Geschichte erfüllen. Die erste Verheißung, die Jesus hier macht, ist, dass er sagt, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Wir könnten ein bisschen sagen, Nomen est Omen. Petros, der griechische Ausdruck, den Jesus hier braucht, für Petrus bedeutet Stein. Petrus als Stein. Wir würden vielleicht aus der heutigen Sicht, wenn wir die ganze Geschichte von Petrus überblicken, sagen, naja, ein Mosaiksteinchen mag er gewesen sein, aber so ein richtiger Kemp. Aber doch, Jesus sagt von Petrus, er ist ein Stein, wo Jesus mit ihm sein Reich bauen will. Und er sagt auch, du bist Petrus. Mich berührt das immer wieder, dass Gott uns beim Namen nennt. Du bist Petrus. Ich vermute, dass Jesus in seinen Worten Zuneigung hat, wo er das sagt. Du bist Petrus. Jesus kennt doch seinen Freund. Nach diesen drei Jahren, wo sie miteinander unterwegs waren, weiss doch Jesus um die lose Zunge von Petrus, um sein Stolpern, um seinen Hang zur Selbstüberschätzung. Er kennt seine Abgründe. Er kennt aber auch seinen Eifer, seine Hingabe. Er weiss um sein Potenzial. Jesus meint den Petrus. Und es bleibt nicht bei dieser Aussage, sondern er sagt auch noch, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. So wie ich es verstehe, baut Jesus da nicht auf einen Mensch, Petrus, sondern er baut auf Gott in Petrus. Jesus wird dem Petrus seine Gemeinde anvertrauen. Das lesen wir später in der Apostelgeschichte. Aber er macht das nicht, weil der Petrus besonders geeignet wäre für das, sondern weil der Petrus auf ihn, Jesus, auf einen Fels baut. Der Petrus qualifiziert sich als Gemeindeleiter nur darum, weil er sich von Jesus vom Fundament abhängig macht. So unvernünftig, wie das uns vielleicht mag erscheinen, es ist eine Tatsache, dass Gott sein Reich mit Menschen baut. Mit Menschen wie Petrus, mit gewöhnlichen, mit anfälligen, schwachen, in allem aber eben auch geliebten Menschen, von Gott geliebten Menschen. Er baut sein Reich mit mir und mit dir. Das kommt zum Ausdruck im Epheser 2, 20 bis 22. Da lesen wir: Deshalb seid ihr nicht länger Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist, mit Christus Jesus selbst als Eckstein. Dieser Eckstein fügt den ganzen Bau zu einem heiligen Tempel für den Herrn zusammen. Durch ihn werdet auch ihr eingefügt und zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. In diesem Text begegnet uns Jesus jetzt nicht als ein Fundament, sondern als einen Eckstein, der das Gebäude abschließt und stabilisiert. Er ist eben beides. Er ist der Boden und er ist der Abschluss, der Eckstein. 2 Jahre nach dieser Verheißung, wo Jesus da ausspricht, er ist unterdessen gekreuzigt worden, er ist auferstanden und zum Himmel aufgefahren. 2 Jahre später entsteht in Jerusalem die erste Gemeinde. Die wird Ekklesia genannt, Kirche, und das bedeutet im eigentlichen Wort sind die Herausgerufene. Die ersten Christen, und man hat sie so genannt, weil sie eben an Christus glauben, die haben Gottes Ruf vernommen. Sie sind ihm nachgefolgt. Und Mitbegründer und Leiter dieser ersten Gemeinde ist eben der Petrus, der Mosaikstein. Die erste Verheißung von Jesus hat sich also erfüllt. Die zweite Verheißung lautet folgendermaßen: Nicht einmal die Macht des Todes wird sie, gemeint ist gemeint, vernichten können. In anderen Übersetzungen heisst es, die Pforten der Hölle sollen sie, die Gemeinde, nicht überwältigen. Oder alle Macht, alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Die zweite Verheißung von Jesus ist tröstlich gemeint, aber ich finde, sie hat durchaus auch etwas Beklemmendes. Weil Jesus setzt da einfach so voraus, dass dort, wo das Reich von Gott sich Bahn bricht, auch Widerstand geweckt wird. Und die Kirchengeschichte hat das bestätigt. Die Gemeinde von Jesus teilt an vielen Orten auf dieser Erde das Schicksal vom Leiden und von der Feindschaft mit der Welt. Schwierigkeiten gehören zum Glauben dazu. Und Nachfolge und Verfolgung gehen sehr oft und immer wieder Hand in Hand. Jesus verschont seine Jünger nicht und auch uns nicht von dieser Tatsache. Aber zugleich macht er uns Mut, weil er nämlich verspricht, und das ist ein ziemlich verwegenes Versprechen, dass keine Macht auf dieser Erde, noch nicht mal der Tod, die Gemeinde von Jesus kann auslöschen. Auch die zweite Verheißung hat sich erfüllt. Die Kirche, die Gemeinde von Jesus, lebt. Sie kränkelt zwischen ihr, aber sie ist nicht unterzukriegen. Und ich glaube, das hat mit dem Zusammenhang, dass ihr Geheimnis eben Christus ist. Im 1. Johannes 5,5 wird es bezeugt: Wer würde denn die Welt besiegen können oder überwinden können, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Da ist wieder das Bekenntnis drin. bleibt noch die letzte, die dritte Verheißung. Und in dieser dritten Verheißung hat es sogar gerade zwei zentrale Aussagen. Die erste ist, dass Jesus dem Petrus sagt, ich werde dir die Schlüssel zu Gottes neuer Welt geben. Oder ich werde dir die Schlüssel zum Himmelreich geben. Was ist damit gemeint? Vereinfacht würde ich jetzt mal behaupten, könnte man sagen, dass Jesus da schlicht und ergreifend seine Nachfolge regelt. Im Angesicht von seinem bevorstehenden Tod übergibt er sein Geschäft an die Jünger. Die Zeit, in der er als Mensch auf dieser Erde gewirkt hat, gelebt hat, neigt sich ihrem Ende zu. Das Kreuz und Auferstehung stehen zu dem Zeitpunkt in Caesarea Philippi unmittelbar bevor. Und es kommt mir vor, wie wenn Jesus sicherstellen möchte, dass sein Auftrag weitergeht. Dass das Heil, das mit ihm angebrochen ist, dass das auch nach seiner Rückkehr zum Vater auf dieser Erde fortgesetzt wird. Und für das braucht er den Petrus. Für das braucht er die Jünger. Für das braucht er die und mehr. Die zweite Verheißung, die da drin steckt, die tönt ein bisschen kryptisch, finde ich, ist ein bisschen komisch von der Wortwahl. Was du auf der Erde bindest, wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, wird auch im Himmel gelöst sein. Es gibt Übersetzungen, die auch davon reden, mit verschließen und öffnen, verbinden und lösen. Die Wörter binden und lösen sind für unsere Ohren eher ein bisschen unvertraut, denke ich mal. Aber in der Antike sind das Ausdrücke, Redewendungen gewesen, die ganz gebräuchlich und vertraut sind für die Menschen. Sie bedeuten so viel wie verbieten, verbinden und erlauben, verlösen. Verbieten und erlauben. Im Judentum sind ja die Pharisäer und Gesetzeslehrer dafür zuständig gewesen, den Willen von Gott auszulegen. Und auch dafür zuständig, den Menschen dabei zu helfen, Gott gemäss zu leben. Wir wissen auch, dass aber ihre strenge Kodex von religiösen Vorschriften Menschen eher hat eingesperrt, eher den Zugang zu Gott versperrt hat, als dass sie die Nähe zu Gott hätten gefördert. Das ist etwas, was Jesus bei den Pharisäern wirklich immer wieder ankreidet. Zum Beispiel in Matthäus 23,4 kommt das zum Ausdruck. Dort sagt er, sie, gemeint sind die Pharisäer, sie knebeln euch mit unerfüllbaren religiösen Forderungen und tun nicht das Geringste, um euch die Last zu erleichtern. Eigentlich sind im Judentum Pharisäer und Gesetzeslehrer die Hirten vom Volk. Sie hätten so eine Brücke zu Gott bilden. Und da in dieser Aussage von Jesus, was du bindest und was du löst, soll auch im Himmel gebunden sein, da überträgt Jesus die geistliche Verantwortung seinen Jünger. Er bevollmächtigt sie. Er bevollmächtigt sie, zu lehren, Autorität auszuüben, allenfalls auch mal Urteil zu sprechen. Das aber immer unter der Führung vom Heiligen Geist. Das kommt in der Apostelgeschichte nachher auch zum Tragen. Durch das, dass nicht nur Juden gläubig sind worden, sondern auch Heiden zum Glauben gefunden haben, hat es Konflikte gegeben. Ja, müssen die Heiden sich auch beschneiden und dürfen denn die Schweinefleisch essen oder nicht? Da hat es Haufen Fragen gegeben, Lehrfragen. Und genau darin steckt das, dass die Jünger sind autorisiert worden, dass sie dürfen Lehr vertreten und das Evangelium vertreten, nach bestem Wissen und Gewissen und unter Zusammenarbeit vom Heiligen Geist. Mit dem Heiligen Geist. Jesus betont die Schlüssel von dem Himmelreich. Und ich denke, in dieser Welt von Gott, die Jesus hier als neu beschreibt, ist ein zentraler Aspekt, dass jeder Mensch, der auf den Felsen von Jesus baut, befeiget wird, Zeugnis abzulegen und auch geisterfüllt zu leben. Jeder Christ trägt oder sollte tragen Sündenvergebung und das Heil von Jesus in die Welt raus. Und die Mission, die uns Jesus hier aufträgt, die hat Ewigkeitswert. Wer nämlich das Angebot von Jesus annimmt, der erfährt Erlösung. Wer sich abwendet, bleibt gebunden, verstrickt in der Sünde. Jeder Mensch ist berufen, das Evangelium weiterzugeben. Das sind die Schlüssel, die Jesus an Petrus und seine Jünger uns gibt. Und neu ist zusätzlich auch, dass das Evangelium allen Menschen gilt. Es ist nicht am Volk Israel vorbehalten. In der Apostelgeschichte 2 lesen wir davon, dort bei Pfingsten, dass der Petrus, nachdem Jesus in den Himmel gefahren ist und der Geist von Gott ausgossen ist worden, dass der Petrus dort seine erste Predigt hält. Ziemlich erfolgreich, es kommen zig Leute zum Glauben, aber er predigt dort vor Juden, das ist ja noch nachvollziehbar. Ein bisschen später, in Apostelgeschichte 8, wird der Petrus nach Samarien gerufen, wo der Philippus am Wirken ist, und er erlebt dort, wie Menschen, sogenannte Samaritaner, das sind Menschen aus einem unreinen Mischvolk, es sind verhasste Halbjuden, wie sonnige Leute zum Glauben kommen und Geistestaufe erleben. Das heisst, der Kreis der Rausgerufenen, der erweitert sich. Und dann, Apostelgeschichte 10, setzt dem Ganzen noch Kronen auf, der Cornelius, Petrus wird zu den Heiden geschickt. Und dass er das schafft, für das braucht Jesus ihn zuerst mal noch zu gewinnen. Das wissen wir, das ist die eindrückliche Vision, die er dann auf dem Dach oben bekommt mit diesen unreinen Tieren. Der Petrus wird sukzessive vorbereitet, dass eben das anders läuft im Reich von Gott, als er es sich bis jetzt gedacht hat als Jude. Er realisiert, dass Gott sich an keine Spielregeln hält. Und dass er mit seiner Liebe wirklich Grenzen sprengt. Das kommt mir auch immer wieder sehr entgegen in dem Text von Johannes 3,8, wo es heisst, der Geist weht, wie er will oder wo er will. Im Römer 8, 14 bis 17 wird es auch nochmal verdeutlicht, was da passiert. Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Das ist das Kriterium. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn Abba, Vater rufen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Kinder Gottes sind. Und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum. Denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Wir haben Anteil an dieser Fülle und wir haben Anteil an seinem Auftrag. Das ein paar Ausführungen, ein paar Erklärungen rund um diesen Text. Ich werde ihn jetzt noch einmal lesen, dass wir nochmal den Gesamttext hören, jetzt auf dem Hintergrund von diesen Erläuterungen. Jesus antwortet auf das Bekenntnis von Petrus mit den folgenden Worten. Darum sage ich dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Nicht einmal die Macht des Todes wird sie vernichten können. Ich werde dir die Schlüssel zu Gottes neuer Welt geben. Was du auf Erden binden wirst, wird auch im Himmel gebunden sein und was du auf Erden lösen wirst, wird auch im Himmel gelöst sein. Ein letzter Gedanke. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist in dem Text, dass Jesus nicht von einem Schlüssel redet. Er redet von den Schlüsseln zum Himmelreich, und zwar in der Mehrzahl. Ich weiß nicht, vielleicht ist jetzt das reine Spekulation, aber ich habe mich gefragt, ob es nicht könnte sein, dass der Plural, die Mehrzahl, die hier verwendet wird, ein Hinweis darauf ist, dass Gott eben mit jedem von uns einen individuellen Weg von der Nachfolge geht. Auch einen individuellen Weg, wenn es darum geht, ihn vor Menschen zu bezeugen. Mir würde es überhaupt nicht erstaunen. Ich glaube, dass so wie Jesus sagt, du bist Petrus, und der Petrus meint, so sagt er eben auch, du bist Willi, du bist Susanna, du bist Hermine. Und er meint eben auch genau euch. Du darfst sein, wer du bist, mit allem, was dich als Mensch ausmacht. Du musst niemand anders werden, um vor Gott zu genügen. Und du hast deine ganz eigene persönliche Geschichte mit Gott. Und das allein schon qualifiziert dich als einen Mosaikstein. Ein Mosaikstein, wo Gott wertvoll ist und er in seinem Bau, in seinem Reich einsetzen will. Und so, wie Jesus den Petrus damals hat angesprochen, so möchte er auch dich und mich heute Morgen ansprechen. Das, was ich jetzt noch lese, das steht so nicht in der Bibel, aber ich denke, es basiert auf der Bibel. Ich habe es einfach in meine Worte gefasst. Jesus möchte heute Morgen zu dir sagen, und da, wo die Linie ist, könnt ihr euren Namen einsetzen. Darum sage ich zu dir, du bist eben, wer du bist. Ich kenne dich. Und ob du glaubst oder nicht, ich will genau mit dir die Welt verändern. Dass unsere Mission gelingt, hängt nicht von deinem Wissen ab, auch nicht von deiner Leistung. Das Einzige, was zählt, was wichtig ist, ist, dass du auf mich, auf einen Fels baust. Der Geist, der in dir lebt, ist grösser als der, der in der Welt ist. Und nichts kann dich trennen von meiner Liebe. Du hast Anteil an meiner Fülle, an meiner Auferstehungskraft. Ich bin's, wo dich befähigen. Darum fass Mut, bleib bei mir, in mir, weil ich bin dein Gott und mir ist nichts unmöglich. Wir haben am 1. Januar, wie das so Tradition ist, eine Losung können ziehen. Und ich werde jetzt heute einfach nochmal so eine Losung umgeben und ihr werdet sehen, logisch, es ist eben genau die gleiche. Die Losung wird erst in dem Sinn individuell auf euch zugeschnitten, sobald ihr euren Namen eingetragen habt. Aber ich möchte euch das gerne mitgeben, als Erinnerung, als eine Ermutigung, als eine Verheißung von Jesus an euch. Ich werde euch einen Moment Zeit geben, ruhig zu sein, das zu wirken und schließe dann mit Gebet. Jesus, Sohn von Gott, ich möchte dir Danke sagen, dass du uns meinst. Danke sagen, dass du uns den Vater gezeigt hast und immer wieder zeigst. Und dass das Erkennen von dir als Sohn von Gott, dass das nicht ohne Auswirkungen bleibt. Dass das Identität stiftet in unserem Leben. Und das soll auch mein Gebet sein, wünsche mir für uns heute Morgen, dass deine Zusagen, dass dein Bekenntnis zu uns in unseren Herzen ankommt. Dass wir realisieren, wie du es mit uns meinst. Dass du uns meinst. Und dass du mit uns zusammen willst, an deinem Reich arbeiten. Dass niemand zu gering ist, niemand zu wenig qualifiziert, sondern dass wir uns auf dich, auf einen Fels, auf einen Eckstein dürfen verlassen. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir reinwachsen in das Selbstverständnis. Dass wir in diesem Selbstverständnis auch bei allen Widerständen, bei allen Zweifeln, bei allen Herausforderungen können aufrecht durchs Leben gehen und wirklich einen Unterschied machen in dieser Welt. An unseren Arbeitsplätzen, in unseren Beziehungen, in unseren Familien. Ich bitte dich, Herr, dass du fortsetzt, was du angefangen hast, dass dein Reich kommt und dass du uns dazu brauchst. Besonders auch in diesem Jahr, ich bitte dich, dass du uns Schlüsselmomente gibst und uns immer wieder daran erinnerst, wie fest du uns wirklich gern hast und dass du es bist, der uns qualifiziert. Danke vielmals. Amen.